Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europamagazin von Radio Dreieckland in Freiburg. Heute ist der 3. Juli 2013 und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Auf die Ohren gibt's heute wie gewohnt zwei Beiträge. Heute kommen die europäischen Staats- und RegierungschefInnen sowie die Arbeits- und SozialministerInnen und andere europäische EntscheidungsträgerInnen zur Konferenz Neue Chancen für Europas Jugend zusammen. 21 statt 6 Milliarden Euro werden für arbeitslose Jugendliche gebraucht. Kollegin Caro interviewte dazu den DGB zum alternativen Jugendgipfel. Und am heutigen Mittwoch stimmt das Europaparlament über eine Aussetzung des Verkaufs von Verschmutzungsrechten ab. RDL-Redakteur Fabian meint, keine Zeit mit Kosmetik verschwenden, der Emissionshandel ist gescheitert. Die Musik kommt heute von der portugiesischen Band Trash Baile. Und wir legen wie immer los mit den Europa-Nachrichten vom 3. Juli 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Der Machtkampf zwischen dem ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi und der Armee verschärft sich. In einer Fernsehansprache vergangene Nacht lehnte Mursi einen Rücktritt strikt ab und verwies darauf, frei gewählter Präsident Ägyptens zu sein. Er forderte die Armee auf, das Ultimatum gegen ihn zurückzunehmen. Die Armeeführung reagierte heute Morgen mit der Erklärung, die Soldaten seien bereit, für das ägyptische Volk zu sterben. In der Nacht kamen Hunderttausende Demonstrierende in den ägyptischen Städten zusammen, RegierungsgegnerInnen wie Anhänger Mursis. Dabei kam es verschiedentlich zu Zusammenstößen. In Banja zündeten Oppositionelle das örtliche Büro der Muslimbrüder an. Am südlichen Stadtrand Kairos sollen Anhänger Mursis auf einer Kundgebung einen von Oppositionellen geschossen und mehrere Menschen verletzt haben. Insgesamt gab es vergangene Nacht mehrere Tote und 200 Verletzte. Die Armeeführung hatte Mursi und seinen GegnerInnen bis zum heutigen Mittwochnachmittag Zeit gegeben, einen Kompromiss zu schließen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters plant die Armee, andernfalls die Verfassung außer Kraft zu setzen, das Parlament aufzulösen und eine Übergangsregierung einzusetzen.
Das EU-Parlament empört sich über die Bespitzelung durch die USA, kann sich jedoch nicht auf konkrete Maßnahmen einigen. Das Thema der Ausforschung von Regierungen und EU-Institutionen wurde im gestrigen Plenum heftig und teilweise emotional diskutiert. Der Vorsitzende der Liberalen, Verhofstadt, sagte beispielsweise, wir sind nicht nur besorgt, wir sind zornig. Wir brauchen volle Aufklärung, nicht nur eine Entschuldigung. Gleichzeitig ist jedoch keine Mehrheit für den Vorschlag, in Sicht bestehende Abkommen zum Datenaustausch mit den USA zu Fluggastdaten und Bankdaten vorläufig auszusetzen. Auch die Forderung, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen EU und USA auf Eis zu legen, wird blockiert, wie Cornelia Ernst von der Linken bedauert.
Es gibt große Widerstände dort in der EVP. Ich glaube, die Aussetzung, das wird eine schwierige Sache. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist wichtig, den Druck auszuüben, um deutlich zu sagen, es geht so nicht weiter und wir können nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre und dann euch solche Geschenke bereiten wie eine Freihandelszone.
Selbst die Einsetzung eines speziellen Ausschusses zur Untersuchung ist noch nicht gesichert. Obwohl aus allen Fraktionen die Forderung kam, einen speziellen Ausschuss des Innenausschusses mit Erklärung der Späh-Affäre zu beauftragen, heißt es im Antrag, erst solle der Parlamentsausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Innere das weitere Vorgehen prüfen. Das Europäische Parlament hat für heute eine weitere Aussprache zur US-Späh-Affäre anberaumt.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán weist Kritik des Europaparlaments scharf zurück. Konkret ging es bei Orbáns gestrigem Auftritt im Europaparlament um einen kritischen Bericht zu Ungarn, den der Rechtsstaat kürzlich angenommen hatte und der am heutigen Mittwoch im Plenum abgestimmt wird. Der Bericht sieht in den ungarischen Verfassungsänderungen der letzten Monate eine Gefahr für die Demokratie und sieht einen Überwachungsmechanismus für die Regierung in Budapest vor. Vor allem bemängelt werden die massiven Einschränkungen der Befugnisse des Verfassungsgerichts. Orbán ignorierte inhaltliche Fragen und bezeichnete den Bericht als ungerecht und beleidigend. Eine Überwachung der Rechtsstaatlichkeit stelle Ungarn unter Vormundschaft. Die konservative Europäische Volkspartei, der auch die deutsche CDU angehört, verteidigte Orbán gegen die Kritik, die sie als politisch motiviert bezeichnet.
Heute beginnt in Berlin die Konferenz Neue Chancen für Europas Jugend. Auf Einladung von Merkel und Hollande werden die europäischen Staats- und Regierungschefinnen, die Arbeits- und Sozialministerinnen sowie andere europäische Entscheidungsträger die Jugendarbeitslosigkeit in Europa diskutieren. Kritikerinnen sehen hierin lediglich Symbolpolitik, zumal über die nächsten Jahre ein Budget von 6 Milliarden Euro für die Beschäftigung, für die Förderung von Jugendbeschäftigung feststeht. Viel zu wenig, wie zum Beispiel der Bundesjugendsekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes Florian Hagenmiller feststellt.
Und wir haben inzwischen auch eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation angesehen, die besagt, dass die Umsetzung allein der Jugendgarantie, die ja unter anderem auch verabschiedet werden soll, in den Euro 17 Ländern, also in der Eurozone, 21 Milliarden Euro kosten wird. Also von dem her ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, diese 6 Milliarden.
Der portugiesische Außenminister Paulo Portas ist gestern zurückgetreten. Nur einen Tag nach dem Rücktritt des Finanzministers Gaspar erklärte auch Außenminister Portas seinen Rücktritt. Grund seien politische Differenzen mit Ministerpräsident Coelho über Gaspars Nachfolger. Portas hatte einen Kurswechsel in der harten Sparpolitik verlangt. Es blieb zunächst unklar, ob mit dem Rücktritt Portas auch seine Partei das Regierungsbündnis verlässt. Ohne die Partei Demokratisches und Soziales Zentrum hat die portugiesische Mitte-Rechts-Regierung keine Mehrheit mehr im Parlament. Die Regierungskoalition wankt aufgrund ihres harten Sparkurses. Es gibt nicht nur regelmäßige Streiks und Proteste in der Bevölkerung. Beim Generalstreik in der letzten Woche hatte sogar der Arbeitgeberverband Verständnis für die Proteste geäußert. Das Verfassungsgericht hatte Einsparungen bei Arbeitslosengeld und Renten gekippt und die katholische Kirche die Sparpolitik als unsozial bezeichnet. Aufgrund des Spardrucks der EU liegt die Arbeitslosigkeit in Portugal bei 18%. Jede vierte Familie gilt als arm. Premierminister Passos Coelho versicherte gestern Abend in einer Pressekonferenz, er werde nicht zurücktreten, nicht aufgeben, sein Land nicht im Stich lassen und für die Stabilität Portugals sorgen. Er nimmt heute an einem Treffen der EU-Staatschefs in Berlin teil. Heute kommen die europäischen Staats- und RegierungschefInnen sowie Arbeits- und SozialministerInnen und andere EntscheidungsträgerInnen aus Europa zur Konferenz Neue Chancen für Europas Jugend. Dafür haben Angela Merkel und François Hollande ins Kanzleramt nach Berlin eingeladen. Junge Menschen werden dabei nicht mit einbezogen, kritisiert Florian Hagemiller. Er ist Bundesjugendsekretär beim DGB, der heute zum alternativen Jugendgipfel eingeladen hat. Kollegin Caro hat sich für uns mit dem Bundesjugendsekretär unterhalten.
Die deutschen und französischen Gewerkschaften haben zu einem alternativen Jugendgipfel aufgerufen. Erstmal wäre meine Frage, warum denn?
Wir freuen uns natürlich, dass es uns auch so kurzfristig gelungen ist, aus Italien, Spanien, Frankreich, Bulgarien, den Niederlanden, Polen, Litauen, Estland, Griechenland, der Türkei und Belgien junge europäische Gewerkschafterinnen hier zu unserem alternativen Jugendgipfel nach Berlin gewinnen zu können und mobilisieren zu können. Wir haben das gemacht, weil wir auf die ganz große Mogelpackung, die Staats- und Regierungschefs nun den über 5,6 Millionen jungen Europäern, die arbeitslos sind, bis 25 Jahre, präsentieren wollen, nämlich 6 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen dementsprechend heute auf unsere Forderungen aufmerksam machen und dementsprechend einen alternativen Jugendgipfel abhalten, wo die Jugend sprechen wird und nicht wie die Politiker, die in der Regel über die Jugend sprechen und sie nicht mit einbeziehen.
Was steht denn so auf dem Programm bei dem Jugendgipfel?
Wir werden zuerst mal den Michael Sommer, unseren DGB-Vorsitzenden, zu Gast haben. Er wird ein paar einleitende Worte sagen, werden aber uns dann ganz schnell darauf fokussieren, dass junge Menschen ihre Situation in ihrem Land vorstellen können, ihre Probleme, die sie haben, gegebenenfalls auch Lösungsmöglichkeiten, die schon entwickelt wurden, und natürlich ihre Nöte darzustellen, um dann dementsprechend einfach die Problemlagen zu können, um auch unsere Forderungen dementsprechend dann zu präsentieren zu können. Wir werden nämlich nach einem breiten Austausch dann vor das Kanzleramt ziehen, um mit einer kleinen Aktion auch auf unsere Forderungen aufmerksam zu machen. Und wir werden auch eine kleine Delegation ins Kanzleramt wohl bekommen, um mit der Kanzlerin Merkel zu diskutieren und zu sprechen.
Wer geht denn da zu Frau Merkel?
Bei Frau Merkel werden sein Jugendliche aus Spanien, Italien, Griechenland, Polen und Frankreich, um die Forderungen von uns kundzutun und auch mit ihr darüber zu diskutieren, wo denn jetzt konkret die Taten bleiben.
Und welche Taten werden da konkret erwartet?
Ganz konkret wird natürlich seit vielen Monaten über diese desaströse Lage von jungen Menschen in Europa diskutiert. Aber es gibt noch keine wirkungsvollen Maßnahmen, was natürlich schon jetzt aus unserer Sicht eine Fahrt ist, dass am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der EU beschlossen haben, 6 Milliarden Euro auszugeben für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Ich möchte grundsätzlich zuerst mal festhalten, dass es kein zusätzliches Geld ist, das hier zur Verfügung gestellt wird, sondern das kommt aus dem ESF, dem Europäischen Sozialfonds, das Geld, das für die Förderperiode von 2014 bis 2020 vorgesehen ist und wird jetzt eben vorgezogen, um die Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit, also zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, einzusetzen. Und wir haben inzwischen auch eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation angesehen, die besagt, dass die Umsetzung allein der Jugendgarantie, die ja unter anderem auch verabschiedet werden soll, in den Euro 17 Ländern, also in der Eurozone, 21 Milliarden Euro kosten wird. Also von dem her ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, diese 6 Milliarden. Und ich möchte an dieser Stelle noch eins hier sagen, dass Nichtstun die Staaten noch viel teurer kommt. Denn nach Berechnungen von Eurofound, der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, liegen die Kosten für arbeitslose Jugendliche in den EU-27 Staaten bei ca. 153 Milliarden Euro. Und wenn man innerhalb von wenigen Wochen für die Banken 1.200 Milliarden Euro zur Verfügung stellen kann und aufbringen kann, dann erwarten wir, dass für die Jugend, die aus unserer Sicht auch absolut systemrelevant ist, nicht nur mit so einem kleinen Betrag abgefrühstückt wird.
Wenn Sie sagen, dass es die Staaten noch viel teurer zu stehen kommt, nichts zu machen, warum machen Sie dann trotzdem nichts?
Ich kann mir das zum Teil natürlich schon erklären, weil ich glaube, alles, was die Finanzierung des EU-Haushaltes angeht, natürlich immer ein riesengroßer Act ist und riesengroße Diskussionen führt. Und ich glaube, da gibt es bestimmte Zwänge, unter denen auch die Länderregierungen stehen. Aber nichtsdestotrotz, das möchte ich gar nicht großartig bewerten. Ich finde, genau an dieser Stelle geht es um junge Menschen, die eine Zukunft brauchen. Und das sollte eigentlich in den Fokus gehören.
Sie haben jetzt schon mehrmals diese Forderungen erwähnt. Und es gibt ja auch das Motto, Jugend macht Ansagen, stop talking, genau. Act now. Und eine dieser Forderungen ist da für ein soziales Europa. Können Sie dazu ein bisschen genauer was sagen?
Wir verstehen unter einem sozialen Europa natürlich, dass alle Generationen miteinander ein vernünftiges, gutes, lebenswertes Europa haben und vorfinden, dass Zukunftsperspektiven für junge Menschen es genauso vorhanden sind wie Perspektiven für ältere Menschen, dass es unterschiedliche Schultern gibt, die die Lasten auch tragen, dass es keinen Generationenkonflikt gibt, sondern dass man gemeinsam über Zukunftsperspektiven diskutiert. Und deshalb fordern wir einfach ein soziales Europa. Wir stellen nämlich gerade fest, dass diese horrende und wirklich katastrophale Sparpolitik junge Menschen auf die Füße fällt, die Krisenverlierer. Und das verstehen wir eigentlich nicht unter einem sozialen Europa, sondern hier müssen Investitionen getätigt werden in sinnvolle Arbeitsplätze, in vernünftige Lebens- und Arbeitsbedingungen innerhalb Europa.
Vorhin ist schon in Ihren Ausführungen die Jugendgarantie gefallen, also die Beschäftigungsinitiative, die sich dafür einsetzt, dass junge Menschen schneller eine Arbeit finden sollen. Gibt es denn da unter den jungen Menschen, die zu Ihnen kommen, auch junge Menschen, die sagen, dass sie gar nicht unbedingt eine Arbeit wollen, weil sie vielleicht ganz andere Sachen machen wollen? Also wird dieser Punkt diskutiert, ob es überhaupt das Ziel Arbeit finden sein soll?
Also natürlich gibt es vereinzelt andere Vorstellungen, zum Beispiel konkret, wenn man von der Schule abgeht, wenn man einen Abschluss gemacht hat, dass man jetzt nicht sofort eine Ausbildung haben möchte, aber und vielleicht zuerst mal eine Reise planen. Das ist ganz klar, das gibt's, aber die Vielzahl oder die große Anzahl der jungen Menschen, die wollen eine Perspektive. Und die ist nun mal in unserem System damit verbunden, dass man eine vernünftige Arbeitsstelle hat, eine vernünftige Ausbildung bekommt, um in den Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Und deshalb ist die Jugendgarantie der absolut richtige Schritt, um zumindest für die jungen Leute, die jetzt arbeitslos sind, eine Lösung herbeizuführen. Und ich glaube, damit muss aber auch noch, und das möchte ich anfügen, verbunden sein, eine vernünftige und ordentliche Investitionspolitik innerhalb der EU, dass die Wirtschaft anspringt. Vor allem in den Krisenländern ist es notwendig, dass investiert wird. Durch Sparpolitik wird hier überhaupt keine Veränderung passieren, sondern es wird im Endeffekt eine Spirale nach unten gehen. Wenn man sich überlegt, was in der Bundesrepublik Deutschland gemacht wurde, als wir die Krisenausläufe gespürt haben, man hat ein Kurzarbeitergeld aufgelegt, man hat die Abwrackprämie eingeführt, man hat Konjunkturpakete aufgelegt, um die Wirtschaft anzukurbeln, und in Europa verhält sich explizit auch die Kanzlerin Merkel anders. Ganz im Gegenteil. Vielleicht eine Sache, ich würde ganz gern skizzieren, weil wir natürlich schon gefragt werden, wo sind denn die Arbeitsplätze der Zukunft für junge Menschen? Da würde ich sagen, dass der DGB in seinem Marshallplan für Europa aufgezeigt hat, wo die zukunftsweisenden Arbeitsfelder auch für junge Menschen in Europa liegen können. Zum Beispiel die Energiewende muss umgesetzt werden in Europa. Da gibt es Investitionen, die reingesetzt werden. Die Verkehrsinfrastruktur muss modernisiert werden. Breitbandnetze müssen unbedingt beschleunigt werden. Die Industrie, die muss, glaube ich, angekurbelt werden, und die öffentlichen, privaten Dienstleistungen genauso wie in Bildung und Ausbildung muss mehr Geld eingesetzt werden. Und das sind Zukunftsmärkte, in die investiert werden muss, die dann auch der Europäischen Union wieder zugutekommen, weil es gibt doch nichts Schlimmeres als eine gut ausgebildete junge Generation, und die Europäische Union profitiert dann von diesen gut ausgebildeten jungen Leuten nicht.
Am heutigen Mittwoch stimmt das Europaparlament über eine Aussetzung des Verkaufs von Verschmutzungsrechten ab. Erreicht werden soll dadurch ein Anstieg der Zertifikatspreise, die sich schon lange auf Dumpingniveau befinden. Kollege Fabian hat sich mit dem Thema für uns beschäftigt.
Unser Klima ist nicht euer Geschäft, rufen die Demonstranten während der Proteste gegen den Weltklimagipfel in Kopenhagen, Cancun oder bald auch in Durban. Der Emissionshandel, das Kernstück der Klimaverhandlungen, ist in der Tat sehr umstritten. Er ist ein marktwirtschaftliches Instrument der Klimapolitik mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen zu senken. Das europäische Emissionshandelssystem ist das erste grenzüberschreitende und weltweit größte. Es trat am 1. Januar 2005 in Kraft. Das europäische Modell gilt für viele als Vorreiter eines möglichen globalen Systems. Das System funktioniert nach dem Prinzip des Cap and Trade, also Beschränken und Handeln. Einerseits wird die Höhe der Treibhausgasemissionen beschränkt, andererseits können die Emissionsberechtigungen frei gehandelt werden. Dadurch soll, so die Theorie, ein ökonomischer Anreiz entstehen, den Ausstoß schädlicher Klimagase zu senken.
Eben dieser Emissionshandel steht heute im Europäischen Parlament zur Diskussion. Deshalb sprachen wir mit Jutta Kiel vom World Rainforest Movement über eine kleine Bilanz des bisherigen Emissionshandels in Europa.
Ja, 8 Jahre Emissionshandel in Europa haben gezeigt, dass das europäische Emissionshandelssystem weder in der Lage war, Emissionen zu reduzieren bei den großen Verschmutzern, noch dass es in der Lage war, ein Preissignal zu geben. Das war eines der ursprünglichen Argumente der Befürworter des Emissionshandels, nämlich dass durch eine Verknappung von Verschmutzungszertifikaten diese Verschmutzung teurer wird und damit über den Preis der teuren Verschmutzungszertifikate ein Anreiz gegeben wird, Verschmutzung zu reduzieren oder Emissionen in dem Fall zu reduzieren. Diese Theorie hat sich in der Praxis nicht bewahrheitet. Der Preis für Emissionszertifikate liegt bei um 5 Euro. Verschmutzen ist also billig. Es hat auch nicht dazu geführt, dass in Bezug auf Energieinfrastruktur Investitionen getätigt wurden. Weil, wie gesagt, mit einem Preis von 5 Euro pro Verschmutzungszertifikat ist es deutlich billiger, nicht in einen Umbau der Energieinfrastruktur zu investieren, als sich darüber Gedanken zu machen, wie man denn eine nachhaltige und auch klimanachhaltige Energiepolitik gestaltet.
Frau Kiel, Sie haben ja eine sehr fundamentale Kritik an dem Emissionshandel. Was für eine Relevanz hat die Entscheidung im Europaparlament heute Ihrer Meinung nach?
Aus unserer Perspektive ist die Entscheidung im Europaparlament, das Einführen von Emissionszertifikaten kurzfristig zu verschieben, irrelevant, weil es den Emissionshandel nicht zu einem Klimaschutzinstrument machen wird. Die Probleme, die sich beim Emissionshandel aufgetan haben, sind so viel tiefgreifender als die Frage, ob man jetzt für ein paar Jahre ein paar hundert Millionen Zertifikate zurückhält. Dass diese Entscheidung ganz unabhängig davon, wie die Abstimmung ausgeht, an den Unzulänglichkeiten des Emissionshandels nichts ändern wird.
Sie schreiben in Ihrer Pressemitteilung auch über den Freihandel. Der Freihandel ist ja eine heiß diskutierte Angelegenheit gerade im Zuge der NSA und Überwachungsskandale. Mhm. Was hat aber Freihandel mit Emissionen bzw. dem Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter zu tun?
Naja, es erleichtert nach wie vor das Festhalten an fossilen Energieträgern. Man sieht das jetzt zurzeit mit dem Schiefergasboom in den USA, wo in Europa die schmutzige Kohle verstärkt verbrannt wird, oftmals auch importiert aus den USA. Weder Schiefergas noch Kohle sind Energieträger, die eine Zukunft haben, wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen. Und Freihandelsabkommen führen nach wie vor dazu, dass dieser Handel mit fossilen Energieträgern, sei es der Kohle, sei es dem Schiefergas, sei es anderen unkonventionellen Energieträgern, weitergeht. Das ist kein Klimaschutz. Das ist mit offenen Armen und sehenden Auges in eine Klimakatastrophe rennen. Und aus diesem Grund muss sich auch der Umgang mit Freihandelsabkommen grundsätzlich ändern, wenn wir es ernst meinen mit Klimaschutz.
Was sind denn die konkreten Forderungen aus Ihrer Organisation an die europäische Politik?
Anzufangen wäre dabei mit einer klaren Absage an die Nutzung von Schiefergas. Auch Schiefergas ist ein fossiler Energieträger und damit kein Beitrag zum Klimaschutz. Also klares Nein zur weiteren Förderung von Schiefergas. Man sieht, wie jetzt etwa in Polen, im Südwesten Polen, wo es eine Auseinandersetzung der örtlichen Bevölkerung mit den Erdölkonzern Chevron gibt, der dort Bohrungen für Schiefergas vorantreibt. Hier wird nicht nur der Klimaschutz mit Füßen getreten durch diese Förderung, sondern es werden auch lokale Konflikte provoziert. Eine weitere dringende Aufgabe der EU, wenn sie es ernst meint mit dem Klimaschutz, wäre das Auslaufen lassen von Förderung von Subventionen für fossile Brennstoffe. Auch davon gibt es noch jede Menge und deutlich mehr etwa als an Subventionen und Förderung in den erneuerbaren Energiebereich geht. Und als drittes ist natürlich klar, dass mit einer Herausforderung wie der Klimakrise wir uns natürlich auch darüber unterhalten müssen, wie denn Produktion und Konsum, Verbrauchsmuster in Zukunft klimaverträglich gestaltet werden. Um diese Diskussion kommen wir nicht herum, wenn wir es ernst meinen, damit eine nicht mehr kontrollierbare Klimakrise auf mittel- bis langfristige Zeit auch zu verhindern.
Soweit Jutta Kiel von dem World Rainforest Movement, das seinen Hauptsitz in Uruguay, Montevideo hat.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.